Lass uns einfach anfangen, ne?
Sehr gerne. Guten Morgen und herzlich willkommen heute zu unserem Finding Answers Talk.
Wir sind Anna und Lena von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Und heute sprechen wir darüber, wie wir Marken messen.
Und wie immer starten wir erstmal mit unseren drei Antworten.
Antwort 1. Ein gutes Markentracking beantwortet nicht nur, wie die Marke gerade dasteht, sondern erklärt auch, warum sie dort steht und was zu tun ist.
Antwort 2. Marke verändert sich langsam. Deshalb braucht ein gutes Markentracking Geduld und auch Klarheit im Setup.
Und Antwort 3. Eine gute Markenmessung ist weniger ein gutes Reporting, sondern eher ein gemeinsamer Lernprozess.
Finding Answers Talk. Der Dialego Podcast.
Ja, steile Thesen, oder?
Ist ja nicht auf steile Thesen,
ja,
das ist ein bisschen schwierig zu merken.
Aber sehr große Thesen, ja. Finde ich. Es geht wirklich nicht nur ums Messen, sondern es muss auch weiter gedacht werden. Und ja, heute geht es ganz viel ums Thema Markenmessung und das ist eins deiner Schwerpunktthemen. Gibt es etwas, was du daran besonders magst?
Ganz vieles. Das ist was, mit dem ich auch in die Marktforschung eingestiegen bin. So meine ersten Projekte drehten sich alle ganz viel um Marke. Ich bin mit einem globalen Markentracking auch irgendwie aufgewachsen,
groß
in der
geworden.
Marktforschung groß geworden. Und das ist geblieben. Und ich mag es total, dass das so ein schon auch ein großes Thema ist, ein strategisches Thema. Ne? Wir behandeln viel auch operative Themen, sind viel in Innovation unterwegs. Das ist auch super spannend. Aber bei Marke guckt man irgendwie oft nochmal aufs große Ganze und lernt auch die Marken und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, nochmal ganz anders kennen. Und das macht großen Spaß, finde ich.
Ja, und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir wollen heute genau darüber sprechen, was gemessen wird und wie man das auch im Unternehmen am besten implementiert, damit es auch gut funktioniert. Aber erstmal fangen wir wirklich bei den Fakten an. Worauf schauen wir denn? Und welche Indikatoren gucken wir uns überhaupt an?
Und da hast du mit der Antwort 1 eben schon was zu gesagt, nämlich, dass wir uns nicht nur anschauen, wie die Marke dasteht, auch, sondern auch, warum sie dasteht, wo sie steht. Und ich erlebe das in vielen Gesprächen, dass es erstmal beim Markentracking darum geht, wie steht denn die Marke überhaupt da? Und wir führen auch einige durch, wo wir nicht viel, viel mehr machen, als nur zu beantworten, irgendwie nur die Markenstärke.
Oder den typischen Brand Funnel.
Oder nur den Brand Funnel. Oder sogar irgendwie alles ist ausgerichtet auf eine Kennzahl, wie den beliebten Net Promoter Score, den ich aus dem Grund nicht so gerne mag, weil sich dann häufig alles nur darum dreht und man aber nicht so richtig versteht, wie funktioniert denn die Marke nicht? Und das finde ich ist schon auch ein großes Ziel von Markentrackings oder aber auch von Markenstudien. Es muss ja gar nicht auch immer das Tracking sein, sondern wir machen ja auch einfach viele einmalige Markenstudien, wo es darum geht, tiefer in die Marke hineinzutauchen. Und was wir aber uns einmal noch überlegt haben, ist jetzt so Kennzahlen durchzugehen, die man typischerweise auch gut kombinieren kann, um beides zu beantworten. Und das kann man unterteilen in drei Kategorien, nämlich indem man sich anschaut, was sind denn das überhaupt für Indikatoren? Sind das Frühindikatoren, die einem schon ganz früh sagen, ah, da tut sich gerade was in eine positive oder negative Richtung bei meiner Marke oder bei den Wettbewerbern? Sind das so mittlere Indikatoren oder sind es vielleicht eher Spätindikatoren? Und Spätindikatoren ist das Verhalten, ne? Irgendwie Kauf geht zurück und das fällt halt dann meistens irgendwann auf und dann ist man auf der Suche nach den Gründen dafür.
Ich finde diese Unterteilung in drei Indikatorengruppen total spannend und auch sehr interessant, weil ich ganz oft immer wieder höre, egal in welcher Studie, auch wenn es keine Markenstudien sind, ja, mit unserem Image tut sich ja nichts. Da passiert eigentlich wenig und deswegen ist es auch einfach mal gut zu wissen, dass es auch Indikatoren gibt, wo vielleicht eher mal was passiert und dass man sich aber auch nicht wundern muss, wenn auf den Spätindikatoren einfach wenig passiert und man deswegen durch eine Kampagne da überhaupt keinen Einfluss erkennen kann.
Ja.
Was sind denn die Frühindikatoren?
Ja, Wenn wir uns Frühindikatoren anschauen, dann geht es ganz viel um Verfügbarkeit, ne, um Bekanntheit. Und deswegen ist, glaube ich, so der klassische ist einfach die Bekanntheit, ungestützt oder gestützt.
Oder beides?
Wir schauen uns meistens beides an, genau. Ehrenberg-Bass sagt, ungestützte Bekanntheit ist vielleicht nicht ganz so gut, weil eher große Marken bevorzugt werden, die dann zuerst genannt werden und dann nennt man nicht alle anderen, die man auch noch kennt, deshalb auch immer in Kombination mit der gestützten Bekanntheit. Allerdings ungestützt und irgendwie auch die Top-of-Mind-Marke, das sagt, ist natürlich auch eigentlich ein guter Frühindikator, weil wenn da irgendwie sich was verändert, dann merkt man, ah, vielleicht ist die Marke nicht mehr so im Gedächtnis. Deshalb, das ist so das Klassische im Brand-Funnel, was man sich anschauen kann, wo man sich auch die Veränderung anschauen kann. Und dann gibt es Indikatoren, die jetzt seit ein paar Jahren auch in unserer Markentracking-Welt Einzug gefunden haben von Ehrenberg Bass. Sowas wie der mentale Marktanteil, auch die Category Entry Points, was ja wir gucken uns das gleich nochmal genauer an, aber das geht ja in diese Richtung mentale Verfügbarkeit und das würde man auch eher als Frühindikator sehen, wenn sich da irgendwie was verändert.
Und noch ein wichtiger Punkt sind sicherlich die spontanen Assoziationen, also das, was man auch offen zu einer Marke sagen kann, wenn man dort auch wieder sieht, was präsent in den Köpfen ist. Oder man kann es auch gestützt abfragen über so eine Assoziationsstruktur, also eine Art Tonalität. Und was da auch besonders wichtig ist, ist, glaube ich, dass es eine Multiple-Choice-Abfrage ist, weil das beobachten wir auch bei allen anderen Multiple-Choice-Abfragen mit ganz vielen Eigenschaften, dass man da sehr genau auswählt und da oft trotzdem gut Unterschiede sieht. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Frühindikator, weil das mit dieser Abfrageform so intuitiv einfach geht und man nicht lange nachdenken muss, wie es bei einer skalierten Abfrage vielleicht wäre.
Vielleicht, weil es gerade so gut passt, da der Einschub. Ihr kennt alle System 1, System 2. Wir machen im Markentracking viel System 2-Abfragen, eher rational. Und man kann oder man sollte auch darüber nachdenken, ah, vielleicht macht es Sinn, auch mal ein System 1 Indikatoren reinzubringen, oder irgendwie die Abfrage so zu ändern, dass man mehr auf dieses implizite, auf das schnelle Denken geht. Und das kann man mit so einer Assoziationsstruktur auch mal machen, indem man da ein bisschen Zeitdruck reinbringt, indem man eine Reaktionszeitmessung macht, indem man aber auch so Markenzuordnungen machen lässt. Und all das ist zumindest eine Annäherung daran, mehr in dieses schnelle Denken reinzukommen und nicht nur bei dem langsamen, eher rationalen Denken zu bleiben.
Und schnelles Denken ist ja gerade bei Marken besonders wichtig, weil sie einem schnell Orientierung geben sollen.
Ja, so funktionieren ja auch, oder der Grundgedanke der Category Entry Points ist ja auch eher dieses schnelle Denken, aber wir fragen es halt dann doch wieder sehr rational ab, ne? Und die Menschen haben dann oder die Befragten haben Zeit, darüber nachzudenken. Aber auch da kann man das mit Zeitmessung machen. Das ist auch eine Option.
Das war alles zum Thema frühe Indikatoren, wo sich vielleicht bei Imageänderungen am ehesten was zeigt, also frühzeitig was zeigt. Thema mittlere Indikatoren.
Ja, da gehen wir eigentlich im Brand Funnel ein bisschen weiter runter. Relevance Set, also so Relevanz, alles, was nah an der Nutzung dran ist, Weiterempfehlungsbereitschaft, Kaufbereitschaft, all diese Dinge verändern sich ja schon ein bisschen vor dem Verhalten und sind damit auch schon ein Indikator, bevor man wirklich eine Verhaltensänderung sieht.
Wie kommt es, dass das Verhalten eher ein Spätindikator ist?
Weil wir Menschen so ticken, würde ich sagen.
Gewohnheitstiere sind?
Weil erstmal andere Dinge passieren, bevor man wirklich das Verhalten ändert. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das immer, immer so der Fall ist, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, eher so, dass man Dinge woanders sieht, bevor man dann eine große Verhaltensänderung sieht, vor allen Dingen dann in der Masse.
Und wichtig ist vielleicht auch noch, sich bewusst zu machen, dass es auch auf den Image-Dimensionen ein paar Items gibt, die eher ein Spätindikator sind. Sowas wie zum Beispiel vertrauenswürdig oder auch Vertrautheit, Kompetenz. Das kann manches Mal halt auch erst sehr spät auftauchen oder sich bewegen. Ja, weil das vielleicht gar nicht der Hebel ist, auf den Kommunikation oder so ansetzen kann. Also sprich, es ist nicht so sehr beeinflussbar und deswegen auch erst spät veränderbar.
Ja, und dann sagst du was mit Hebel. Das ist natürlich auch eine Dimension, die man sich immer überlegen sollte. Was sind überhaupt Dimensionen, wo man ein Hebel hat, etwas zu verändern? Oder wo misst man nur eine Folge? Das hat beides seinen Platz im Tracking. Aber man sollte sich bewusst sein, auch dann bei der Interpretation später, wo können wir wirklich irgendwie was verändern und das beeinflusst dann das Verhalten. Und wo gibt es Sachen, die sind einfach nur eine Folge von einem Verhalten. Und das kann häufig irgendwie vertrauenswürdig sein, ne? Dass das eine Folge davon ist, dass man die Marke gut kennt, dass man die Produkte immer wieder kauft und dann, dass die Marke dann vertrauenswürdig wirkt. Das muss nicht immer so sein, aber das ist ein Beispiel dafür.
Ja, wir wollten euch mal ein paar Dimensionen kurz zeigen.
Ja, wir wollten ein bisschen mehr, also was wir ja gerade gezeigt haben, jetzt ein bisschen eingeteilt, aber ist ja ganz klar, das ist auch klassisch, ne? Das kennt ihr. Brand Funnel, Image, Tonalität ist vielleicht nicht immer drin, das machen wir aber gerne. Und dann alles rund um Category Entry Points und spontane Assoziationen. Das sind so die Dimensionen, die wir gerne in Tracking reingeben. Und weil vielleicht noch nicht alle von euch so vertraut sind mit den Category Entry Points und der mentalen Verfügbarkeit, wollten wir da einmal ein bisschen näher drauf eingehen.
Während du teilst, noch der kurze Hinweis, vielleicht auch gerade zu dem Thema Image-Items, ist es natürlich wichtig, dass man sich auch beim Aufsetzen der Studie darüber Gedanken macht, in welche Richtung können die gehen und dass man sie auch nicht direkt, nicht nur darauf sich verlässt, dass beispielsweise so Spätindikatoren auch wirklich das messen, was man gerade gemacht hat. Dass man sich also schon beim Aufsetzen überlegt, welche Image-Items sind mir wichtig und kann ich beeinflussen.
Ja. So, dann einmal der Aufschlag, was hat Ehrenberg Bass, Byron Sharp und dann auch Jenny Romaniuk, die das eigentlich in die Marktforschungswelt überführt hat und einmal geschrieben hat, ach, wie kann man denn jetzt diese Theorie der mentalen Verfügbarkeit, der mentalen und der physischen Verfügbarkeit in die Marktforschungswelt übertragen? Und der Gedanke ist ja, Marken wachsen, wenn sie mental verfügbar sind bei möglichst vielen Konsumenten in möglichst vielen Situationen. Und das sind diese Category Entry Points. Das heißt, wenn es irgendwie um eine Schokoladenkategorie geht, dann gibt es verschiedenste Situationen, wo ich an Schokolade denke, ne? Wenn ich irgendwie meinen Fernsehabend plane, wenn ich in der Mittagspause noch einen Nachtisch brauche, wenn ich, was gibt's noch? Wann isst du
Besuch
Schokolade?
habe,
All
heilen
solche.
unterwegs.
Ja.
Aber genau diese Fragen muss man auch vorher manchmal klären. Wenn es nicht ganz klar ist, ist vorher in der Vorstudie erstmal zu klären, welche Category Entry Points betrachte ich denn überhaupt und sind relevant für den Markt.
Ja, und vor allen Dingen für den Markt, für die ganze Kategorie, nicht für die eigene Marke. Und dann geht es darum, wenn man dann in so einer Situation ist, dann ist das Ziel einer Marke, dass dann möglichst an die eigene Marke gedacht wird. Und das kann man relativ einfach messen, indem man diese Category Entry Points, meistens nimmt man so die 20 relevantesten, die man dann auch in der Vorstudie identifiziert hat, indem man diese vorlegt und dann den Befragten sagt, und jetzt wähl doch mal alle Marken aus, wozu diese Situation passt oder dieses Attribut passt. Und daraus kann man dann verschiedene Kennzahlen errechnen. Und das Wichtigste ist der Mental Market Share, wo wirklich gemessen wird, wie häufig oder welchen Anteil die eigene Marke im Vergleich zu allen Marken im gesamten Markt ja, erreicht auf diesen gesamten 20 Category Entry Points. Und das ist eine sehr robuste Kennzahl, die auch einfach ist zu messen. Also das finde ich auch nicht unerheblich, dass das für die Befragten super einfach ist. Und die müssen sich nicht irgendwie durch lange Image-Batterien quälen mit Skalen, was schon nicht mehr so Also das braucht einfach Zeit und das ist für die Befragten nicht immer ganz so easy, das dann auch einzuschätzen. Und das hier ist für die relativ einfach. Also die müssen auch nacheinander dann diese 20 Category Entry Points durchgehen, aber sie können immer relativ spontan sagen, ah ja, da denke ich an die, die und die Marke. Und dann gibt es da noch drei Kennzahlen, die Ehrenberg Bass dann oder Jenny Romaniuk dann auch noch vorschlägt, die man sich noch anschauen kann, die in diese Richtung gehen, wie zum Beispiel die Network Size, also wie viele Category Entry Points man als einzelne Marke überhaupt besetzt. Das ja, kann man dann im Detail auch nochmal analysieren und schauen, na, was bedeutet denn das und wo muss ich dran arbeiten. Aber insgesamt hat man erstmal eine wie ich finde, ganz gute Kennzahl für die Markenstärke, die diesen Mental Market Share dann bildet.
Was würdest du sagen? Ist es wichtig, dass man alle Category Entry Points besetzt?
Ja.
Also da gehen wir jetzt schon einen Schritt weiter, nicht nur wie man misst, sondern auch was man mit den Aussagen macht.
Ja.
Oder ist es im Sinne der Differenzierung besser, wenn man nur einzelne oder nur einen Teil davon besetzt?
Da gibt es viel Diskussion zu, glaube ich, weil Ehrenberg Bass sagt, besetzt möglichst viele Category Entry Points und das sollte immer das Ziel sein, als Marke möglichst viele von diesen relevanten zu besetzen. Dann ist der Kritikpunkt daran, ah ja, aber wenn nicht dann alle Marken alles besetzen, dann differenziert ja gar keine Marke mehr und das ist ja irgendwie auch wichtig. Wie soll ich, dann kann sich ja nur noch die größte Marke durchsetzen eigentlich, wenn alle besetzen. Deshalb glaube ich, muss man da einen guten Mittelweg finden. Man muss schon viele besetzen, die müssen aber auch irgendwie zur eigenen Marke passen. Und das würde ich halt nie aus den Augen verlieren, nicht dann einfach wahllos, weil man sieht, da ist eine Lücke, besetze ich das jetzt, sondern da muss man sich dann auch noch mal da muss man die eigene Markenwahrnehmung auch kennen, und natürlich auch die Markenstrategie und das dann ein bisschen in Balance bringen. Ja, aber das ist halt das Schöne, dass man sich dann auch diese Category Entry Points anschauen kann, und ich finde, damit einen guten Hebel hat. Also auch eine Hebeldimension gefunden hat, wo man sich wirklich überlegen kann, okay, wie wollen wir denn unsere Kommunikation, unsere Markenkommunikation gestalten, unsere Kampagnen gestalten? Vielleicht sehen wir da, ah, auf den Category Entry Point können wir stärker gehen, den besetzt vielleicht auch noch kein Wettbewerber. Und da hat man dann, kann man wirklich Aktionen dann direkt auch draus ableiten, wenn man diesem ganzen Markenmodell auch folgt von Byron Sharp. Und damit was anfangen kann, dann hilft einem das sehr, wirklich aus den Markentracking auch was abzuleiten, was dann in Handlungen übersetzt wird.
Was ich total spannend finde, dass es dieses Modell mit den Category Entry Points und so weiter wahrscheinlich gar nicht gab, als du angefangen hast, hier Fuß gefasst hast in der Marktforschung und deine erste Studie gemacht hast, sondern da war es wahrscheinlich das klassische Image-Messen zusammen kombiniert mit einem Brand Funnel. Würdest du sagen, das ist abgelöst oder hat das immer noch seine Berechtigung?
Überhaupt nicht. Wir machen auch, also wir machen für ein paar Kunden machen wir ein reines, eigentlich ein reines Category Entry Point Tracking. Für die allermeisten kombinieren wir aber.
Und warum?
Und ich glaube, weil wir, also weil unsere Kunden und weil wir auch nicht der Meinung sind, dass man sowas wie ein Image oder ja, so diese komplette andere Markenwahrnehmung, ne, die dann auch vielleicht auf Loyalität einzahlen, nicht ganz aus den Augen verlieren darf. Und was ja auch total wichtig ist, dass man so ein Gefühl für die Marke hat, wie sie wahrgenommen wird, finde ich. Und das bekommt man halt nicht über Category Entry Points, ne? Das ist ein bisschen anderer Ansatz. Und ich kann schon damit was anfangen, dass es einen großen Einfluss auf Markenwachstum hat. Aber so dieses, ja, Image, vielleicht ist es nicht Love Brand, das war ja irgendwie vorher so der Hype, wir gehen alle auf Love Brand, aber irgendwie diese Dinge spielen schon auch eine Rolle und wir hatten ja auch einen Kunden, wo wir dann, wo wir erst nur ein reines Category Entry Point Tracking gemacht haben und dann merkte man auch im Unternehmen, ne, ah, da fehlt uns irgendwie was und dann zumindest, vielleicht nicht in der gleichen Frequenz, aber auch noch wieder das Image mit reingenommen haben.
Finde ich auch einen ganz guten Ansatz zu sagen, hey, wir messen regelmäßig und wir quartalsweise die Category Entry Points. Und dann vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht auch nur alle 2 Jahre nochmal das Image, um zu sehen, ob da was ein Unterschied ist und vor allem auch, wo stehen die Wettbewerber in der Zwischenzeit.
Ja, auf jeden Fall. Und da, das muss man sich auch, also da muss man sich auch überlegen, hey, wie arbeiten wir denn im Unternehmen auch mit diesen Daten? Was brauchen wir denn? Weil es ja schon so, dass so ein Tracking nicht mal eben verändert wird. Ne? Also ich finde das jetzt schon krass, wie viele das jetzt gerade angehen und irgendwie auf den Byron-Sharp-Zug da aufspringen und sagen, hey, wie bauen das jetzt ein oder wir verändern gerade unser Tracking, weil ja doch viel auf bestimmten Kennzahlen auch beruht. Und dann hilft es nicht, das umzustellen und keiner weiß dann, was damit anzufangen, wenn da plötzlich dann neue Kennzahlen herumschwirren.
Und damit gehst du eigentlich auch zu dem nächsten Punkt, über den wir noch sprechen wollen, nämlich, was muss man denn vorab erstmal überlegen, wenn man so ein Markentracking neu aufsetzt oder verändern möchte? Und genau darum geht es auch. Was ist fürs Unternehmen wichtig? Also welche Kennzahlen braucht man, weil man ein bestimmtes Markenmodell verfolgt? Was braucht man dafür? Und das lässt sich nicht irgendwie wie ein so ein Standardmodul auf jedes Unternehmen überstülpen, sondern muss dann individuell erarbeitet werden, was sinnvoll ist, welche Kennzahlen und welche Darstellungsweise und welche Items. All sowas muss da alles mit drin sein.
Das ist zumindest unsere Überzeugung. Es gibt ja eigentlich da auch so zwei Richtungen. Es gibt ja einfach auch Institute, die sagen, wir haben hier unser Markenmodell und da könnt ihr eure Marke reingeben. Da weiß man vielleicht manchmal auch gar nicht so richtig, was denn jetzt dahinter steckt, wenn da irgendein Markenscore rauskommt. Hat sicherlich auch seine Berechtigung, aber für uns oder wir sagen immer lieber individuell aufbauen, klar auf wissenschaftlicher Basis und auf Dingen, die auch in der Vergangenheit gut funktioniert haben, aber so, dass es halt zu den Bedürfnissen passt, die man da hat.
Und dann sagen wir natürlich gerne, schaut euch möglichst viel an. Aber halt nur so viel, wie reinpasst und wie auch eure Kollegen und Kolleginnen verarbeiten können und brauchen überhaupt. Also das muss so Aufwand und Nutzen ist da auch genau abzuwägen. Aber auf jeden Fall konzentriert euch nicht nur auf beispielsweise Einstellungen, sondern schaut größer.
Ja, aber das ist gut, dass du die Balance ansprichst, ne? Weil man kann natürlich sagen, ja, dann nehmen wir irgendwie alles rein. Das geht erstmal nicht, weil wir die Befragten überfordern, aber wir überfordern uns auch, und dann die Marken und die Marktverantwortlichen bei Interpretation und Ableitung, wenn da viel zu viel drin ist. Deshalb, ist es, glaube ich, auch gut, am Anfang zu klären, hey, was sind unsere wichtigsten KPIs? Was möchten wir uns im Zeitverlauf anschauen? Was bedeutet das auch für uns, wenn sich da was verändert? All sowas ist gut, gemeinsam zu klären, bevor man dann ins Richtige ausrollen geht.
Und wichtig finden wir auch das Thema Zielgruppe, dass es nicht nur die Nutzer sind, auf die man selber schon immer abgezielt hat oder die eigenen Nutzer im schlimmsten Fall, sondern wirklich, dass man den gesamten Markt betrachtet und dann gehören da eben auch die Low-User dazu oder auch vor allem die Non-User. Und auch darauf sollte man in der Betrachtung, im Reporting auch mal einen Fokus legen, weil es ja doch immer wieder darum geht, auch neue Kunden zu bekommen und nicht nur zu gucken, ob das Image bei den bestehenden Kunden stabil bleibt.
Das ist auch in der Interpretation häufig eine Sache, dass man dann sich nochmal anschaut, ah ja, Brand-User schauen wir jetzt nochmal im Split, oder nicht im Split, sondern im Filter an. Wir filtern das jetzt nochmal und gucken, was die so sagen. Genauso wichtig ist es, auf die Nichtnutzer zu gucken, Nichtnutzer der Marke, und zu schauen, wie entwickelt sich da die Bekanntheit, wie entwickelt sich da vielleicht auch das Image und auch diese Kennzahlen rund um die Category Entry Points und den mentalen Marktanteil. Ganz wichtig, da auch mal beim Filter auf die Non-User zu klicken. Ja, mehr zur Zielgruppe ist
Nee.
es, glaube ich, gar nicht. Ne? Das machen auch die meisten, dass sie da breit reingehen, aber immer mal wieder merken wir das dann doch, dass es irgendwie auf eine bestimmte Kampagne zugeschnitten sein soll und dann werden nur die Jungen befragt, ne? Nur die 18- bis 35-Jährigen. Das kann man mal machen, aber ist jetzt nicht eine Basis für irgendwie ein langfristiges Tracking.
Du hast schon die Brücke geschlagen zu dem nachfolgenden Schritt. Wenn man das Ganze durchgeführt hat, wie geht man denn jetzt mit den Daten um? Denn manches Mal ist es eine reine Datenlieferung, aber es muss ja weitergehen durch uns Marktforscher eigentlich.
Ja, Da haben wir jetzt noch so ein paar Punkte zum Abschluss mitgebracht, was uns da häufig auffällt in der Analyse. Zum Beispiel, dass man sich zu sehr konzentriert auf die Level. Also, dass man bestimmtes Level erreichen will und dass das vielleicht gar nicht immer so aussagekräftig ist, sondern dass man eher in Veränderungen denkt. Ne? Und wenn man über die Zeit misst, guckt, wo verändert sich was und dass man daraus ganz viel ziehen kann und sich dann auch immer überlegt, ah, bewegt sich denn was? Ist das wirklich eine Wirkung oder woher kommt da jetzt eine Bewegung? Da muss man halt sehr vorsichtig drauf schauen und auch nicht jede Signifikanz, die dann an einer einzelnen Stelle auftritt, überbewerten. Deshalb ist es immer schön, wenn man irgendwann längere Zeitreihen hat, wo man auch so einen Trend erkennen kann. Was da noch zugehört, ist weniger in Benchmarks zu denken. Das ist auch häufig so, dass man bestimmte Benchmarks übertreffen will und dann ist auch gut, dann hat man das Ziel erreicht oder auch nicht. Das ist ja manchmal auch in Unternehmenszielen verankert. Ne? Dann kann ich das auch verstehen und dann ist es auch wichtig, dass man irgendwelche Benchmarks übertrifft. Wir denken lieber dahingehend, dass wir verstehen, was ist die Mechanik dahinter, ne? Warum funktioniert jetzt vielleicht auch eine Marke gut oder nicht gut? Warum funktioniert ein Wettbewerber besser in einer bestimmten Dimension? Und dieses Warum ist uns da häufig wichtiger, als jetzt wirklich das Level oder halt die Benchmark zu betrachten.
Ja, und wir haben uns auch noch Gedanken darüber gemacht, was mit Aufsetzen von so einer Markenmessung auch wichtig ist, nämlich wie es im Unternehmen angewendet wird und dass man das vorher möglichst auch schon mitdenkt. Also wer nutzt denn die Ergebnisse und wofür? Und dass man auch das Reporting darauf ausrichtet, dass jeder das direkt für seine Zwecke auch nutzen kann. Zum Beispiel allein schon, dass man seine eigene Marke sofort sieht und nicht sich erst durchklicken muss. Allein das ist schon pragmatisch. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern es bedeutet auch, dass man im Unternehmen dafür sorgen muss, dass jeder auch damit umgehen kann mit den Daten und sie versteht und zum Beispiel weiß, was es bedeutet, wenn irgendwelche KPIs ansteigen oder zurückgehen und dass dann nicht jeder einzelne Marketeer alleingelassen wird mit seiner Interpretation. Und das ist auch das, was wir vorhin so in Antwort 3 gesagt haben. Es geht auch ums gemeinsame Lernen und dass man diesen Begleitprozess und das Beraten dabei auch einfach mitdenkt. Was macht man mit den Daten? Und ja, viel zu tun, finde ich. Ich glaube, das kommt auch manches Mal zu kurz, dass man oftmals nur guckt, ah, läuft alles so wie gewünscht? Gut, dann legt man es wieder zur Seite. Sondern dieses Interpretieren, hat sich irgendwas getan? Müssen wir irgendwas tun? Deutet sich was an? Das sollte man immer wieder mit berücksichtigen.
Ja. Ich nehme das wahr, ich nehme das oft wahr, dass betriebliche MarktforscherInnen das voll auf dem Schirm haben und dass sie auch ungern so Tracking-Daten teilen, unkommentiert. Ne? Und das geht ja ein bisschen in die Richtung, weil man kann da super viel reininterpretieren und wie ich eben sagte, jede Veränderung und dann ist es schon eine Kunst, irgendwie auch das große Ganze zu sehen und da muss man dann auch das ganze Team mitnehmen, was mit den Daten arbeitet, weil eigentlich wollen wir ja. Ich mag zumindest die Transparenz, ne, dass die Zahlen auch ins ganze Team gehen, aber ja, dazu braucht es dann auch Interpretationshilfe. Und was dabei auch ganz wichtig ist, finde ich, wir können nicht alles erklären mit einem Markentracking und das muss man irgendwie akzeptieren. Nicht alles, was sich irgendwie entwickelt, lässt sich quantifizieren, lässt sich auch nicht sofort quantifizieren. Kommen wir häufiger in die Rechtfertigungsrolle. Ah, wir hatten doch jetzt eine Riesenkampagne und das muss sich doch zeigen. Das braucht manchmal Geduld, es zeigt sich nicht sofort. Und bestimmte Effekte können wir einfach nicht messen. Und wir können immer Anhaltspunkte geben und oft tut sich dann ja auch was, aber manchmal halt anders, als man es erwartet hat. Und da ist eine Akzeptanz dann schon wichtig, weil sonst jedes Mal das Tracking wieder in Frage gestellt wird. Und wir stellen das ja gerne in Frage, ne? Und gucken, was können wir noch besser machen? Wie können wir es anders machen? Aber wenn so immer das Grundsätzliche komplett in Frage gestellt wird, dann hat man halt irgendwann ein Problem und lässt sich im Unternehmen nicht mehr durchsetzen.
Das war, glaube ich, das Schlusswort, oder?
Ja, wir sind schon wieder mit der Zeit durch.
Genau, wir sind durch. Ja.
Ja, das war ein kleiner Einblick, ne? Ein bisschen Ritt dadurch, was uns so alles einfällt, zu dem, was wir messen, wenn wir Marke messen. So ungefähr ging der Pitch. ja, und freuen uns, wenn ihr da vielleicht auch noch andere Gedanken habt oder mit uns diskutieren möchtet darüber, dann meldet euch gerne.
Und bis dahin bleibt neugierig.
Bleibt neugierig.